Yes, what do you see?
Iceberg right ahead!
Thank you. Iceberg right ahead!
Turn to starboard!
Starboard!
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Kia ora, Sarah.
Hallo Timeless.
Und hallo an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Wir sind jetzt bei der Episode Nummer 64.
Ja, wir brechen heute das 7. Bit an.
Das stimmt. Das
ist eine Sache, die wir immer seltener sagen können.
Ja. Zeit verdoppelt sich immer.
Jedes Mal dauert es ab jetzt wieder so lange wie die gesamte Laufzeit des Podcasts davor. Also es wird dann erst in etwas mehr als drei Jahren wieder soweit sein, dass wir ein weiteres, dann das 8. Bit anbrechen.
Na gut.
Aber heute sind wir bei der Folge Nummer 64, also die 65. Folge. Das ist ja so eine Sache, ich habe jetzt auch gesehen in der Vorbereitung, wir sind ja gerade in der Vorbereitung für die Datenspuren, die Konferenz des Chaos Computer Club Dresden, die immer im September stattfindet und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das entweder die letzte Folge vor den Datenspuren oder die vorletzte nach dem Aufzeichnungskalender. Nach dem Veröffentlichungskalender sind wir natürlich schon weiter hinter. Ich glaube, irgendwie Anfang Dezember oder so. Das habe ich jetzt nicht vor Augen, hätte ich vielleicht prüfen können.
Moment, ich kann das schnell nachschlagen.
Ja, schlag das mal
wir währenddessen sind Ende nach. November. 21.11.
Na, okay. Das ist ja noch alles im Rahmen. Und aber die Datenspuren dieses Jahr sind, es wurde verkauft als das 20. Jubiläum. Und das stimmt grundsätzlich auch, denn die ersten Datenspuren waren 2004. Aber in der Folge natürlich heißt das, dass es die 21. Datenspuren sind, bei denen das 20. Jubiläum begangen wird. Das ist ja dieser klassische Fans-Post-Error, den wir schon besprochen
ja,
haben.
Ja, richtig.
Der Zaunfallfehler.
Aber dann ist da alles genau richtig.
Aber gut. Darum soll es heute nicht gehen. Es geht heute nicht um Zaunfehler, es geht mal wieder um Eisberge, wie man es vielleicht schon im Intro gerade gehört hat. Und das war eine Sache, die wir schon mal in Folge 42 hatten, aus anderen Gründen eine signifikante Zahl. Da hatten wir dieses Cursed Computer Iceberg Meme besprochen. Also kurz zur Rekapitulation, was es damit auf sich hat. Ein Iceberg Meme ist so ein bestimmtes Bild eines Eisbergs, der dann in so verschiedene Teile unterteilt ist. Also über dem Wasser, auf der Wasseroberfläche irgendwie dann kurz darunter, dann immer tiefer gehend, weil natürlich der Eisberg als solcher kennzeichnet sich ja bekanntermaßen dadurch, dass 90% seines Volumens unter Wasser liegen. Also der Teil, den man über Wasser sieht, ist ja sprichwörtlich nur die Spitze des Eisberges.
Oh.
Und so ist es ja in vielen Fachgebieten auch, dass es halt so die paar Sachen gibt, die halt alle kennen. Und dann kann man halt tiefer in die Sache einsteigen und dann halt sehen, wie tief die ganze Sache halt geht. Und hier in dem Fall handelt es sich halt, also das ist ein Iceberg-Meme, das ist halt für viele verschiedene Sachen. Dieses Cursed Computer Iceberg-Meme ist halt eben, Computer, die verwunschen sind oder auf welche Art und Weise Dinge, die mit Computern passieren, verwunschen sein können. Wir haben ein paar Sachen bereits in Folge 42 besprochen, aber das hier ist ein nicht enden wollender Quell von Anekdoten und kleinen Geschichten, die wir heute mal wieder ein bisschen weiter aufgreifen. Und das werden wir wahrscheinlich zu weiteren Rundennummern machen. Ich meine, irgendwie, vielleicht machen wir es in Folge 84 dann das nächste Mal. Das ist dann 42, das wäre die doppelte Wahrheit. Aber gut. Ich hatte letztes Mal angefangen, von oben durchzugehen, weil natürlich über dem Eisberg oder auf der Wasseroberfläche findet man irgendwie so die Sachen, die man schon irgendwie mal gehört hat. Und wir haben auch einige Sachen gefunden, die wir schon sowieso in vergangenen Folgen besprochen hatten und haben dann eben uns in der Richtung vorbereitet. Als ich in Vorbereitung dieser Folge mir den Eisberg wieder angeguckt habe, sind mir so ein paar Sachen aufgefallen aus den oberen Ebenen, die wir nicht besprochen haben, aber die wir doch eigentlich hier mal machen könnten. Dementsprechend werden wir doch nochmal kurz oberhalb des Eisbergs anfangen, bevor wir dann wieder ins kalte Wasser eintauchen. Oberhalb des Eisberges befindet sich Little Bobby Tables.
Da muss ich ehrlich sagen,
da
bin ich sehr überrascht, dass wir da noch nie drüber gesprochen haben. Ich habe so drüber nachgedacht.
Ja, ne?
Ich wüsste jetzt nicht, in welchem Zusammenhang wir da hätten drüber sprechen sollen. Aber es verwundert mich echt total, dass das noch nicht Thema war.
Ich meine, ich kann hier so gesehen einen Bezug herstellen zur Folge 49, die ja dann erst nach unserer letzten Besprechung des Eisbergs rausgekommen war. 49 war über Shardcode, also über alle möglichen Arten von Sicherheitslücken, die ausgenutzt werden können, um Angriffe auf Computersysteme mittels halt Shardcode zu ermöglichen. Little Bobby Tables, ja, ist ja erstmal im Englischen natürlich wie so eine Art Kosename, ne? So Little ist halt wie der kleine, man kennt ja vielleicht vom Postillon den kleinen Timmy als wiederkehrenden Charakter, also so ein Kind, was in allerlei prekäre Situationen kommt oder ein absolut desaströs schlimmes Leben führt und sich dann zum Beispiel irgendwie freut, weil seine Eltern gesagt haben, er kriegt zum Nimmerleinstag eine Spielekonsole und jetzt versucht er im Kalender herauszufinden, wann das ein Nimmerleinstag ist und solche Geschichten findet man da. Nee, und Little Bobby könnte man halt einfach sagen, ja, der kleine Bobby, ne, der kleine Robert quasi, aber Little Bobby Tables, das ist ja irgendwie komisch, was ist da irgendwie mit Tischen? Nee, Tische sind es nicht, auch wenn wir hier einen Tischler im Raum haben, sondern das handelt sich da um Tabellen. Mit Tabellen sind wir ja bei dem Thema der Folge 12, nämlich Datenbanken. In Datenbanken, wie wir es in der Folge 12 besprochen haben, zumindest in relationalen Datenbanken, sind Daten in Form von Tabellen organisiert. Also man, ja, wie man es eventuell aus Excel kennt, man hat irgendwie die Spalten, die bestimmte Felder darstellen, die in einem Datensatz drin sein können. Also man hat vielleicht mehrere Personen aufgelistet, dann ist irgendwie die erste Spalte ist der Vorname, die zweite Spalte ist der Nachname und so weiter und so fort. Und dann ist jede Zeile halt ein Eintrag für in dem Fall eine Person, die dann halt für jede dieser Spalte einen Eintrag hat für einen bestimmten Wert. Deswegen halt Tabellen als das plausible Format, um solche größeren Datenmengen irgendwie darzustellen, die irgendwie eine einigermaßen reguläre Struktur haben. Und wenn man mit solchen Datenbanken interagiert, das haben wir in der Folge 12 sicherlich auch kurz angesprochen, ich weiß nicht, wie sehr wir da eingestiegen sind, aber wenn man mit solchen Datenbanken redet, ist das klassische Protokoll die Sprache SQL, die strukturierte Abfragesprache, Structured Query Language oder halt SQL kurz abgekürzt. Und da gibt es so ein kleines Problem, so eine klassische Sicherheitslücke, die hier in Little Bobby Tables persifliert wird. Denn wenn man hier dem Link folgt in den Shownotes, sieht man, das ist tatsächlich ein Comic, der hier dargestellt ist. Und wir sehen hier ja eine Mutter, die angerufen wird und die Stimme aus dem Telefon sagt, ja, hallo, hier ist die Schule ihres Sohns, wir haben Computerprobleme. Sie so, oh mein Gott, hat er irgendwas kaputt gemacht? Naja, also irgendwie schon. Ist es wirklich wahr, dass ihr Kind Robert, Apostroph, Klammer zu, Semikolon, Drop Table Students, Semikolon, Doppelbindestrich heißt? Oh ja, kleine Bobby Tables nennen wir ihn ja. Ja, gut, wegen ihnen haben wir jetzt die gesamte Studentendatenbank verloren. Ich hoffe, sie freuen sich. Und die Mutter so, ja, und ich hoffe, sie haben gelernt, ihre Datenbankeingaben abzuprüfen. Was hier also passiert ist, der Sohn hat einen etwas unorthodoxen Namen. Ich meine, das war, bevor wir irgendwie die Namen von Elon Musks Kindern gesehen haben. Also ja, vielleicht ist das heutzutage nicht mehr so unorthodox. Ich habe gerade, bevor wir diese Folge aufnehmen, habe ich die Folge abgehört zur Datenauswertung von CSV-Dateien. Und da hatte ich so erwähnt, dass es ja ungewöhnlich ist, in der deutschen Sprache zum Beispiel einen Punkt als Teil eines Wortes zu verwenden. Und das natürlich gerade, nachdem ich jetzt irgendwie die Ankündigung von VW gesehen habe, dass jetzt ihr nächstes Auto irgendwie der ID Golf ist, geschrieben ID.Golf oder nee, sogar ID.Leerzeichen-Golf. Okay. Irgendwie. So schnell bewahrheiten sich dann irgendwie solche Sachen. Aber gut, sei es drum. Also ja, vielleicht ein unorthodoxer Name, aber vielleicht hat er auch mittlerweile irgendwie Verbreitung gefunden. Was hier passiert ist, wenn ich in SQL nach bestimmten Daten frage, wie gesagt, mache ich das mit dieser Structured Query Language und oder ich kann halt auch andere Sachen machen. Ich würde diese Absprachefrage auch verwenden, um zum Beispiel Daten zu ändern oder zu löschen oder halt auch die Struktur der Datenbank zu konfigurieren. Und dementsprechend, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel wissen möchte, irgendwie ich möchte hier einen Studenten abfragen, der einen bestimmten Namen hat, könnte ich sagen Select Stern, also Select dann das Sternzeichen, wie quasi ich will alles wissen, from Students, was dann zum Beispiel der Name dieser entsprechenden Tabelle ist, where name ist gleich. Und dann würde ich halt den Namen hinschreiben. Also ne, ich frage nach allen Feldern aus der Tabelle Students, wo das Feld Name den Wert was auch immer enthält. Und jetzt muss ich ja dieses was auch immer irgendwie eingeben. Und das passt ja nun auch wieder gut zu der Folge 60, die wir jetzt, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade rausgekommen ist, dass wir irgendwie ja diesen Datenteil abtrennen müssen in diesem größeren SQL-Ausdruck von den eigentlichen Strukturinformationen drumherum, also von dem Programmcode quasi. Und klassischerweise macht man das halt, indem man das in Anführungszeichen setzt. Das sind hier in SQL diese einfachen Anführungszeichen, also ja, das was Apostrophe, genau. Das sind tatsächlich Apostrophe, das sind nicht Akzente, mit denen Deutsche das gerne verwechseln, weil sie gibt es ja auch hier auf der Tastatur bei uns, in der deutschen Tastatur. sondern Apostrophe, also das halt, was wie in Anführungszeichen aussieht, aber nur ein Haken ist. Was die Engländer zum Beispiel für Kontraktionen verwenden wie it's oder can't. Und damit wird das halt umgrenzt. Das Problem an der Sache ist halt, wenn man jetzt halt ganz stupide halt sagt, man baut seine Anfrage im Programm zusammen und fügt einfach das, was der Nutzer eingegeben hat, zwischen die Anführungszeichen, also zwischen diese Apostrophe. Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt dieser Text, der eingegeben wurde, vom Benutzer selber ein Apostroph enthält? Dann ist halt diese Zeichenkette zu früh zu Ende und das, was danach kommt, wird dann wieder als Code in SQL interpretiert. Also halt in dem Fall als eine weitere Abfrage. Und wie man hier sehen kann mit dieser Abfrage, die die Mutter hier in ihren den Namen ihres Sohnes eingetragen hat, Robert Apostroph, Klammer zu, Semikolon, also man würde jetzt hier annehmen, dass da die Abfrage nach diesem Select vorbei ist, also wo Daten geholt werden sollen. Danach kommt dann Drop Table Students, Semikolon. Ja, was halt ganz einfach heißt, ne, lösche die Tabelle, die Studenten heißt, der Students. Also drop halt, ja, lass es einfach fallen.
Ja.
Und danach sind dann zwei Bindestriche. Die sind dafür da, zu markieren in SQL, dass der Rest der Zeile ein Kommentar ist. Und das ist einfach, damit dann kein Fehler eintritt, weil halt der Rest von der ursprünglichen Select-Anfrage kommt. Und dann, ja, man sich dann denken würde, was hier irgendwie los wäre, dass dann die Datenbank eine Möglichkeit hätte, sich zu beschweren und das vielleicht doch irgendwie abzuwenden, was da als nächstes passiert. Also ja, auf diese Art und Weise hat die Mutter es also geschafft, durch den Namen ihres Sohnes Schadcode in die Datenbank der Schule einzuschleusen. Und das ist jetzt, gut, vielleicht ist das jetzt ein bisschen ein überzeichnetes Beispiel, ob das jetzt tatsächlich passiert ist, sei mal dahingestellt, aber das ist natürlich eine Sache, die man zum Beispiel auch machen kann mit irgendwelchen Webseiten, wo man irgendwie Abfragen starten kann. Man hat vielleicht irgendwie eine Suchmaschine oder sowas in eine Webseite eingebaut, wo man irgendwie nach Artikeln zu einem bestimmten Namen suchen kann. Und dann probiert man einfach mal in dieses Textfeld nicht nur irgendwie den Namen eines Produktes einzugeben, vielleicht nicht nur irgendwie nach dem Häcksler zu fragen, sondern nach Häcksler, Semikolon, Apostroph, Semikolon, Drop Table Products oder Drop All Tables ist auch immer sehr gern genommen, natürlich, wenn das unterstützt wird.
Ja.
Da muss man nicht mal raten, wie die Datenbank heißt. Oder natürlich realistischerweise, das wäre natürlich jetzt quasi eine Attacke, wo es darum geht, den Betrieb lahm zu legen. Man könnte ja stattdessen auch sagen, gib mir mal irgendwie andere Daten. Man könnte vielleicht auch sagen, ich melde mich hier zwar gerade als mich an, aber ich gestalte diese sogenannte SQL-Injektion, wie dann diese Art von Schwachstelle heißt. Diese SQL-Injektion könnte ich auch so gestalten, dass wenn ich meinen Benutzernamen eingebe, mache ich dann dem System am Ende weiß, dass ich aber eigentlich mich als der Administrator anmelden möchte und vielleicht kriege ich das irgendwie hin, dass so zu bauen, dass ich aber trotzdem nur mein normales Passwort angeben muss, aber ich werde dann trotzdem als Administrator eingeloggt. Also das sind Arten von Ausnutzung von Exploits, die man dann mit derartigen SQL-Injektionen bauen kann. Absolut klassische Sicherheitslücke oder Kategorie von Sicherheitslücken. Ich glaube, wir haben auch in der 49 mal OWASP erwähnt, dieses Online Web Application Security Project oder sowas, wo die immer diese Top 10-Listen rausgegeben haben, was so die schlimmsten oder häufigsten oder quasi die Sicherheitslücken mit den größten Tragweite sind. Und da war SQL-Injektion jahrelang dabei. Mittlerweile ist das relativ gut umgangen, dadurch, dass man in dem SQL selber nur so einen Platzhalter hinschreibt. Also man schreibt dann halt nur sowas hin wie Wert Nummer 1, zum Beispiel geschrieben als das Dollarzeichen und dann eine 1. Und dann muss man noch daneben dann die tatsächlichen Daten mitgeben. Also dass da eine strikte Trennung von SQL-Erfragencode und den tatsächlichen Daten gemacht wird. Und dann hat man das Problem eben nicht mehr.
Okay, ja.
Das war jetzt eine etwas längere Erklärung, als ich erwartet habe. Mal gucken, ob wir bei den anderen Sachen schneller durchkommen. Wir haben genauso wie beim letzten Mal 10 Sachen rausgepickt. Und wir sind jetzt schon bei 15 Minuten nach nur einer Sache. Also gucken wir mal, ob wir vielleicht das Tempo etwas erhöhen können. Jetzt befinden wir uns als nächstes auf dem Eisberg. Und ja, hier wird es jetzt ein bisschen repetitiv, weil es geht jetzt um Quines. Also geschrieben Q-U-I-N-E und dann halt englisch ausgesprochen Quine. Ja, keine Ahnung, wo kommt das eigentlich her, der Begriff? Das habe ich mich noch nie so richtig ach, guck mal. Quines sind nach dem Logiker und Philosophen Willard von Orman Quine benannt. Also offenbar klingt irgendwie so ein bisschen niederländisch. Mal gucken. Amerikanischer steht hier. Na gut. Amerika ist ja so ein Schmelztiegel. Kann ja sein, dass der noch irgendwo Nachfahren von irgendwo anders. Vorfahren von irgendwo anders hatte. Jedenfalls. Was ein Quine ist, ist ein Programm, was seinen eigenen Programmcode wieder ausgibt. Und das klingt jetzt erstmal nicht beeindruckend, aber wenn man da mal versucht, tatsächlich selber eins zu bauen, stellt man fest, dass man da interessante Tricksereien machen muss. Vielleicht das klassische Beispiel für so ein Beispielprogramm ist ja Hello World. Das hatten wir sicherlich auch mal irgendwann besprochen, als wir über Programmiersprachen geredet hatten in der Folge 33. Ja. Oder irgendwann mal anders. Also ein Hello World Programm ist halt ein Programm, was, wenn man es ausführt, einfach den Text Hello World ausgibt oder etwas Gleichartiges, vielleicht in einer anderen Sprache, aber grundsätzlich halt, dass nur eine einfache Textbotschaft ausgegeben wird, eben klassischerweise Hello World. Verwendet man üblicherweise, wenn man zum Beispiel ein Lehrbuch über Programmierung schreibt, als erste Prüfung, um zum Beispiel den Studenten eine Möglichkeit zu geben, zu gucken, hat man überhaupt die ganzen Werkzeuge, den Compiler, den Texteditor richtig eingerichtet und ist man überhaupt in der Lage, Code einzugeben und da kommt ein funktionierendes Programm raus oder ist man da jetzt schon dran gescheitert, weil das alles irgendwie zu verwirrend war. Man hat damit auch vielleicht ein erstes Beispiel, woran man zeigen kann, wie in der gewählten Programmiersprache grundsätzlich die Struktur des Programms ist. Im einfachsten Fall wird man da irgendwie sowas haben, dass man eine Art von Befehl hat, womit man dem in der Programmiersprache ausdrückt, bringe jetzt einen Text zur Anzeige. Also zum Beispiel print ist dann halt häufig, wie so ein Befehl heißt. Und danach würde man, wie ich das eben gerade schon in SQL beschrieben hatte, dann auch so in Anführungszeichen meistens einen Text eingeben können, der dann halt ausgedruckt wird. Das wäre halt klassischerweise, wie sowas aussehen könnte. Und dann würde man halt sagen, print, Anführungszeichen auf, Hello World, Anführungszeichen zu. Wie es dann jetzt in der Programmiersprache genau aussieht, sei dahingestellt, ob dann jetzt noch Klammern sind oder ein Semikolon dahinter oder was nicht alles, ist ja jetzt nicht der Punkt. Wenn man das jetzt also macht und das Programm ausführt, was dann da rauskommt, oder man führt es vielleicht so als Skript aus, ohne es zwischendurch in eine Programmdatei zu übersetzen, kommt halt nur der Text Hello World aus, also nur das, was zwischen den Anführungszeichen steht. Und damit ist ja unsere Bedingung für das Quine noch nicht erfüllt. Wir müssten jetzt ja quasi sagen, nee, es muss ja auch das Print und es muss auch die Anführungszeichen ausgegeben werden. Und dann könnte ich jetzt halt auf die Idee kommen, ja gut, dann packe ich das halt noch mit zwischen die Anführungszeichen rein. Also schreibe ich halt Print, Print, Hello World. Dann habe ich halt tatsächlich ein Programm, was Print Hello World ausgibt, aber das ist ja auch wieder nicht der Programmcode, den ich eigentlich haben will, sondern da fehlt ja jetzt wieder ein Print. Ich bewege mich ja quasi genauso schnell vom Ziel weg, wie ich ihm näher komme, wenn ich das jetzt irgendwie weitermachen würde. Das ist also nicht die richtige Strategie. Man muss dann halt ein bisschen mehr Trickserei betreiben, um dann tatsächlich das irgendwie zu erreichen, was man haben will. Und wenn man hier dem Link in den Shownotes folgt, dann sieht man hier so ein paar Beispiele, wie es in verschiedenen Programmiersprachen aussehen könnte, so ein Quine zu bauen. Ich glaube, vielleicht hier irgendwie von der Struktur her am offensichtlichsten ist sowas wie, was hier unter Go ist. Also wenn man hier in der Tabelle reinguckt, wie gesagt, dem Link folgen zu dem Wikipedia-Artikel Quine und dann hier in der Tabelle Beispiele, ist hier der zweite Eintrag in der Programmiersprache Go, die ich auch selber verwende, mit der ich vertraut bin. Und was man hier sieht, ist oben, die erste Hälfte ist tatsächlich irgendwie das Programm selber. Also man hat halt hier so ein paar Strukturen, die man aufbauen muss. Insbesondere dann hier so eine Funktion namens Main, was dann halt den Inhalt des Programmes anzeigt, der tatsächlich beim Start ausgeführt wird. Und dann ist hier so eine Print-Ausgabe. Und ja, da passieren jetzt ein paar interessante Dinge, auf die ich jetzt mal nicht mehr weiter eingehe, was jetzt ein bisschen zu weit führen würde für diese allgemeine Besprechung des Themas. Darunter ist dann eine zweite Hälfte des Programms, die verdächtig identisch danach aussieht. Was da passiert halt, wir haben quasi diesen selben Programmcode noch einmal, aber diesmal haben wir den als einen Textstring, der einfach im Programm drin steckt, der einfach ein Wert ist, der verwendet werden kann. Und was dieses Print macht, ist im Prinzip einmal diesen Text auszugeben, dann ein paar Trennzeichen, dann nochmal diesen Text und dann nochmal ein Trennzeichen und dann haben wir unsere gesamte Ausgabe erreicht. Also wir müssen halt irgendwie diese Struktur haben, wo wir einmal den Code haben und dann nochmal Daten in Form eines Texts, der genauso aussieht wie der Code und die dann auf die Weise zusammengerührt werden. Und dann ist es tatsächlich ein funktionierendes Quine an der Stelle, wenn man das dann ausführt.
Okay.
Und im Prinzip alle anderen Quines, die hier dargestellt sind, kann man dann, wenn man einmal diese Struktur gesehen hat, dann sieht man sie hier in fast allen diesen anderen Programmiersprachen ebenfalls. Es sieht dann manchmal ein bisschen kurios aus, wie bestimmte Programmiersprachen halt Dinge tun, aber so grundsätzlich hat man immer diese Struktur, dass eine Sache und dann nochmal dieselbe Sache gemacht wird, aber man hat vielleicht eine andere farbliche Hervorhebung, weil halt hier klar wird, dass diese eine Farbe eben für Text steht und die andere Farbe für Code.
Ja.
Wenn man das dann ein bisschen weiter treiben möchte, wenn einem das dann wie zu einfach ist, das ist halt so eine Fingerübung, mal in einer beliebigen Programmiersprache ein Quine zu machen, da würden, glaube ich, die meisten Programmierer würden das hinbekommen, mit vielleicht ein bisschen rumprobieren und so weiter. Ich habe dann hier ein paar Leute ein bisschen weitergetrieben, haben hier Quine Relay gemacht. Relay ist das englische Wort für Staffellauf an der Stelle. Dann haben sie so gedacht, ja, wie einfach nur ein Programm zu haben, was direkt seinen eigenen Programmiercode ausgibt, das ist ja zu langweilig. Was die gemacht haben, ist, die haben ein A-Plus-Programm geschrieben. Wenn man das ausführt, kriegt man einen Programmcode für ADA. Wenn man das dann kompiliert und ausführt, kriegt man einen Programmcode für AFNIX. Wenn man das dann kompiliert und ausführt, kriegt man einen Programmcode für AHEUI. Und so geht es 128 Schritte weiter durch eine Reihe von Programmiersprachen, die hier alphabetisch sortiert sind. Deswegen waren das jetzt alles Sachen mit A. Irgendwann am Ende kommt man dann nach XSLT, JaBasic, Jorik, Zoem und ZSH wieder bei A+ an. Also das ist ein Programm, ja, was tatsächlich seinen eigenen Programmcode wieder ausgibt, aber nach 128 Schritten durch verschiedene Programmiersprachen hindurch.
Was?
Und wenn ich mir jetzt überlege, wie man sowas irgendwie bauen würde, ich kriege ein Aneurysma bei dem Versuch, mir das vorzustellen. Einfach nur 128 verschiedene Compiler auf einem und demselben Computer zum Laufen zu kriegen, ist...
Vor allem, was da alles dabei ist, ist halt echt lustig.
Ja, ja, also das sind wirklich verschiedene Werkzeuge. Wir hatten ja zum Beispiel in Folge 60, als wir Textdatenauswertung auf der Kommandozeile gemacht haben, hatten wir auch solche Programme wie Org und Z beschrieben. Gnuplot. Die sind ja auch mit in der Liste. Ja, selbst Gnuplot, ne?
Genau.
Ich bin mir gar nicht sicher, wie das in Gnuplot genau funktioniert, weil da werden doch eigentlich Grafikdateien ausgegeben. Was passiert denn da? Ja. Anyway, das ist ja gar nicht der Punkt. Also das ist ja eine spannende Kuriosität. Und letztendlich sind ja alle Sachen, die wir heute besprechen, spannende Kuriositäten.
Oh, krass. Wie fun, Brain for... Oh, Himmel, da ist ja echt alles dabei.
Ja, genau. Also ich gehe mal stark davon aus, dass da in irgendeiner Form eine programmatische Generierung stattgefunden hat, dass das nicht von Hand gedengelt wurde alles. Vielleicht ist das auch in irgendeiner Form ein Suchalgorithmus, der da zum Einsatz kommt. Aber gut.
Ja, sehr schön.
Ebenfalls auf dem Eisberg eine Sache, die man sich vielleicht tatsächlich mal klar machen sollte, wenn man das noch nicht getan hat. Das ist hier der Link zur Intel Management Engine. Und das ist jetzt eine Sache, die ist nicht spezifisch für Intel, aber das ist halt der bekannteste Vertreter von dieser Art von Struktur. Und wie gesagt, das ist eine Sache, die einen umgibt, die man sich mal klar machen muss. Die Intel Management Engine ist ein Computer, der im Computer drin steckt. Also wenn man in der CPU reinguckt, in zum Beispiel so eine Intel-CPU in dem Fall halt, die ist halt der Kern irgendwie eines Computers. Ich meine, gut, ich habe hier gerade ein AMD-CPU drin stecken, aber das ist halt irgendwie grundsätzlich so der Kern, ja, der Hauptprozessor von meinem Computer. Also da werden meine Programme ausgeführt, wie zum Beispiel das Programm, mit dem ich hier gerade mit dir akustisch verbunden bin, oder hier mein Browser, mit dem ich auf unsere Notizen raufschaue. Das sind halt alles Programme, die hier ausgeführt werden, aber das ist ja nicht der einzige Computer in dem Computer, sondern zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Festplatte reingucke, die da mit in diesem Gehäuse drin steckt, werde ich da feststellen, da ist dann etwas drin, was ein Controller heißt, der die tatsächlichen Datenbefehle entgegennimmt und dann irgendwie entscheidet, wie mit der Platte umgegangen wird, der zum Beispiel auch in der Lage ist, wenn er die entsprechenden Befehle bekommt, eine Messung durchzuführen, wie eigentlich wie die Gesundheit dieser Platte aussieht, ob es irgendwelche Anzeichen dafür gibt, dass die Platte irgendwie gerade dabei ist zu sterben, wo irgendwelche Messdaten gesammelt werden, auch über die Zeit auch sowas Messdaten gesammelt werden, wie lang die Platte gelaufen ist, was für Temperaturbereiche die so erfahren hat und so weiter und so fort. Das ist ja ein vollwertiger Computer, der nur in dieser Festplatte drin ist. Von außen, ich kann den nicht so ohne weiteres von außen bedienen, also es gibt halt nur die Möglichkeit, da über die normale Festplattenschnittstelle, also in dem Fall über SATA, über das SATA-Kabel, was da dran steckt, mit diesem Computer in Kontakt zu treten, aber es ist nicht ein von mir so ohne weiteres allgemein programmierbarer Computer. Also außer wenn ich jetzt eventuell welche Sicherheitslücken oder Sonderschnittstellen ausnutze, wenn ich damit das Gehäuse aufmache und mich an die richtigen Stellen ranlöte mit meinen Kabeln. Mhm. Und diese Intel Management Engine ist genau sowas, aber im normalen Hauptprozessor drinne. Also während da irgendwie mein Betriebssystem läuft und das Betriebssystem denkt, es hat die volle Kontrolle darüber, was auf diesem Computer passiert, ist quasi noch eine Stufe höher, eine Autoritätsebene höher, läuft diese Intel Management Engine. Wir hatten ja auch mal beschrieben, dass diese Prozessoren verschiedene Ringe unterstützen für Privilegien vom Code. Irgendwie das Betriebssystem ist dann im Ring 0 drin und dann gibt es dann halt Ring 1, 2 oder 3 sind dann irgendwie verschiedene Ebenen, die für Applikationen gedacht sind. Und diese Intel Management Engine läuft eigentlich so in Anführungszeichen im Ring minus 1 oder hier in dem Fall ja sogar minus 2 eventuell, wenn man noch eine Virtualisierung hat und dazwischen noch ein Hypervisor hängt. Und wenn sich also diese Management Engine entscheidet, Dinge zu tun, zum Beispiel vielleicht meine Daten einfach auszuschleusen und in irgendwelchen Netzwerkverbindungen irgendwie Daten wegzuschicken, kann da mein Betriebssystem eigentlich gar nichts dagegen machen, weil zum Beispiel aller Netzwerkverkehr geht halt im Zweifelsfall zuerst durch den Einflussbereich dieser Management Engine, bevor es dann tatsächlich mit meinem Betriebssystem interagieren kann. Und dann können eventuell kompromittierende Netzwerkverkehre bereits schon wieder weggefiltert sein, die von dieser Management Engine gemacht werden. Mhm. Also ja, so eine grundsätzliche Frage, wie ich eigentlich sowas erkennen könnte, wenn jetzt diese Management Engine tatsächlich Dinge tut, die ich nicht möchte. Dass diese Management Engine da drin ist, ist ja jetzt auch nicht, weil Intel irgendwie böse ist oder sowas. Und wie gesagt, die anderen Plattformen haben das genauso. Bei AMD heißt das Ganze Platform Security Processor, PSP. Nicht zu verwechseln mit der mobilen PlayStation, die Sony mal eine Zeit lang hatte. Und bei ARM gibt es, glaube ich, auch irgendwas, da bin ich nicht so in den Begriffen drin. Das hat eigentlich einen ganz mondänen Grund. Es gibt halt Anforderungen, warum man sowas haben wollen möchte, dass man an dem Betriebssystem vorbei mit der Hardware interagieren können möchte. Klassischerweise, wenn man im Rechenzentrum ist, dann möchte man von außen in der Lage sein, zum Beispiel den PC durchzustarten oder auf bestimmte Messdaten Zugriff zu nehmen, ohne dass das Betriebssystem selber dafür vielleicht eine Unterstützung hat, was da drauf läuft. Und vielleicht auch, selbst wenn dieses Betriebssystem irgendwie kompromittiert ist, wenn vielleicht irgendwie ein Angreifer eingedrungen ist, möchte ich noch in der Lage sein, durch diesen Sonderzugriff, der dann hoffentlich auch extra abgesichert ist und eben nicht so ein weiteres kompromittiert werden kann, dann vielleicht noch irgendwie ja, auf das System wieder Zugriff zu nehmen und dem Angreifer die Kontrolle zu entreißen. Oder halt, ja, wie gesagt, ganz modernerweise einfach diese Intel Management Engine irgendwie kann man darauf zugreifen über eine Schnittstelle, über eine andere Netzwerkschnittstelle als das normale System und kann dann dadurch das von außen fernverwalten. Für solche Sachen ist das grundsätzlich gedacht. Aber es ist halt, ja, diese allgemeine Frage, die sich damit ergibt, wenn man halt so ein System hat, vielleicht auch nur ein Virus, der sich dermaßen tief ins Betriebssystem oder in eine derartige Management Engine einschleust. Wenn man das hat, wie würde man das mitbekommen? Wie würde man das Ding irgendwie wieder rausbekommen? Im Zweifelsfall nur, indem man die ganze Hardware wegschmeißt und neue kauft. Naja, wenn man heute Nacht zu fest schlafen wollte, dann ist das jetzt hiermit vielleicht korrigiert.
Ja.
Die Sache ist ja auch immer daran, wenn ich mir dann solche Sachen wieder erzähle und wieder klar mache, dann denke ich so, wie kann das eigentlich sein, dass überhaupt IT irgendwie funktionieren kann, wenn wir derartige Strukturen uns irgendwie gebaut haben. Auch jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme hatten wir halt vor einem Monat die CrowdStrike-Sache, die wir im Penta-Radio im August auch ausführlich gewürdigt haben. Ich meine, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier muss ich das immer noch schneiden und als Podcast veröffentlichen. Zum Zeitpunkt, wo das rauskommt, ist es definitiv schon draußen. Das war halt auch so ein Angriff, wo irgendwie durch einen Lapsus, durch einen Fehler oder eine Verkettung von Fehlern oder schlechten Prozessen bei einem Hersteller von Sicherheitssoftware namens eben CrowdStrike, es dazu kommen konnte, dass ein fehlerhaftes Update ausgespielt wurde, was so etwa 8,5 Millionen Rechner lahmgelegt hat und damit einen Schaden in Größenordnung von Milliarden verursacht hat. Also auf einer ähnlichen Größenordnung wie bekannte Ransomware-Angriffe aus den letzten Jahren, so WannaCry oder sowas. Und das halt einfach durch einen Lapsus. Und wenn man das halt so sieht, dann fragt man sich halt schon, wie kann das eigentlich irgendwie sein, dass irgendwie diese IT überhaupt noch steht und nicht alles längst in Trümmern liegt. Aber ja, andererseits kann man da natürlich auch daraus die Beobachtung schließen, ja, vielleicht ist das irgendwie alles gar nicht so schlimm. Weil es steht ja irgendwie noch und das muss man irgendwie mit der Realität in Einklang bringen.
Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gestreift, ja. Am Ende gibt es halt doch gar nicht so viele Leute, die ein Interesse daran haben, irgendwie alles in die Binsen zu fahren, glaube ich.
Genau. Also selbst Terroristen sind ja davon abhängig, dass es noch eine Medienstruktur gibt, die dann ihre Gräueltaten vermelden kann.
Genau.
Ansonsten, ne? Was bringt denn der Terroranschlag, wenn keiner das mitbekommt?
Ja, ich weiß nicht so genau, ob es denn eigentlich wirklich so Leute mit so einer Fight Club-artigen Idee gibt. Ich weiß nicht, ob du jemals Fight Club gesehen hast.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Genau. Ebenfalls passend zu dieser allgemeinen Mentalität, die wir jetzt hier gerade schon zum Ausdruck gebracht haben, ist hier die erste Sache unterhalb der Wasserlinie. rm-rf-steamroot/stern. rm-rf ist einer von diesen vielen Unix-Befehlen. Also rm heißt remove. Minus r heißt, wenn die Sache, die angegeben ist, ein Ordner ist, dann soll auch rekursiv die ganzen Inhalte entfernt werden. Also auch alle Dateien darin und alle Unterordner darin gelöscht werden. Soweit wie halt die Struktur reingeht. Minus f heißt forcieren. Also halt wirklich auch nicht nachfragen, einfach machen. Gerade halt diese Kombination rm mit minus r und minus f ist halt ja eine klassische Kombination, die auch gerne persifliert wird als read mail really fast.
Okay, ja.
Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten.
Nee,
das haben wir doch auch schon mal erwähnt.
Gut, ja.
Also wenn ich das auf meine Mailbox zeige, das muss man auch schon wieder erklären. Also zu den ursprünglichen Unix-Zeiten war Mail-Zustellung halt so, dass das einfach die Mail in einen Ordner abgelegt wurde. Ein sogenanntes Mail-Dir. Das hatte dann halt jeder Benutzer hatte, der halt eine E-Mail-Adresse hatte, hatte ein Mail-Dir, wo er dann halt seine Mail finden konnte als einzelne Dateien und konnte sich das dann mit einem entsprechenden Mail-Klienten halt da durchnavigieren. Und natürlich, wenn man in diesem Verzeichnis drin war, hat einfach rm-rf Punkt gemacht. Dann hat man die Mail sehr schnell gelesen, weil man einfach alles rekursiv gelöscht hat, was im aktuellen Verzeichnis drin ist. Mhm. Und ja, das ist tatsächlich, was hier auch ungefähr passiert ist, weil hier ging es nicht darum, das aktuelle Verzeichnis zu löschen, zumindest war das nicht der Plan, sondern das war hier in dem Programm Steam, ja, ein bekannter Shop für, ein bekannter App Store quasi für Computerspiele, der unter Windows und Linux und macOS verfügbar ist. Und hier ging es halt um die Linux-Variante von Steam. Und dieses Steam hat halt eine, auch so einen bestimmten Ordner auf der Festplatte, der die Bibliothek enthält, also die ganzen installierten Spiele. Und eventuell will man ja diese Bibliothek auf eine andere Festplatte verschieben, dann kann man einfach diesen ganzen Steam-Ordner nehmen, woanders hinschieben und dann, wenn man das nächste Mal Steam startet, stellt es halt fest, dass sein Ordner weg ist und fragt dann den Nutzer, was ist denn hier los, wo ist denn der jetzt? Und dann kann man dem dann halt wieder hinzeigen, ja, da drüben ist, wo es eigentlich sein soll. Und dann kriegt das irgendwie mit, aber irgendwie war das dann so wohl offenbar, oder es gab vielleicht auch, war das ein Update oder sowas? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es gab auf jeden Fall eine Prozedur im Zusammenhang mit diesem Verschieben von diesem Steam-Root-Verzeichnis, wo dann hier der Befehl ausgeführt wird, rm-rf steamroot/stern. Also man möchte offenbar innerhalb des ja vielleicht alten Root-Verzeichnisses alle Inhalte löschen. Das Problem an der Sache ist, so wie das hier geschrieben ist, wenn es diese Variable Steamroot nicht gibt, also wenn in dieser Befehlszeile, wo man das ausführt oder wo dieses Skript dann automatisch ausgeführt wird, wenn diese Variable Steamroot nicht gesetzt ist, dann führt das unter einer Shell, unter einer Unix-Shell standardmäßig dazu, dass einfach ein leerer String eingetragen wird, also nichts. Und was dann halt noch übrig bleibt, ist halt rm-rf und dann nur /stern. Mhm. Und das heißt dann halt, lösche alles überall.
Alles unterhalb vom Wurzelverzeichnis.
Ja, genau. Ich verweise auf die Dateisystemfolge. Das war, glaube ich, Nummer 35, wenn ich richtig erinnere. Ich sollte diese Liste vor mir haben, wenn ich solche Dinge referenziere. Nee, 35 waren die RFCs. Dateisysteme war 31. Und da haben wir sicherlich auch über Unix-Dateisysteme geredet. Und da ist halt slash das oberste Verzeichnis, wo alles andere drunter hängt. Und slash Stern heißt einfach alle Einträge in dem Ordner slash. Und da werden natürlich rekursiv löschen, heißt das halt sowieso. Also alle Einträge überall. Die Sache ist nur die, das wird als normaler Benutzer ausgeführt. Das kann also nicht das System zerstören. Das System gehört ja nicht dem normalen Benutzer, als der man so unterwegs ist, sondern das gehört dem Admin-Benutzer-Root. Aber irgendwann kommt man dann halt im eigenen Home-Verzeichnis an, wo die persönlichen Daten drin liegen und die können gelöscht werden. Und dadurch, dass auch halt das System selber erhalten bleibt, kann es sogar sein, dass das die Leute eine Zeit lang gar nicht mitbekommen, dass da irgendwie Dateien weggelöscht werden in rasanter Geschwindigkeit, bis man dann halt irgendwann irgendwelche eigenen Dokumente aufmachen will und es stellt sich raus, dass der Dokumentenordner sehr übersichtlich geworden ist.
Ja.
Und ja, dann tritt natürlich wieder das klassische Problem ein, es wollte keiner Backup, aber jeder will Restore. Mhm. Gut. Ja, ich sehe auch gerade, das habe ich gar nicht gesehen, als ich das jetzt gerade referiert habe, aber ich habe hier auch dazu geschrieben, halt als Beschreibung hier, eine einzige uninitialisierte Variable hat unzählige Rechner außer Gefecht gesetzt. Heutzutage würde man sagen, diese Computer wurden gecrowdstriked.
Genau, richtig.
Also ich sehe, ich habe hier dieselben Gedanken wie letzte Woche, als ich das hier vorbereitet habe. Gehen wir weiter an der Liste. Dreh dich nicht um, aber dein Drucker ist in Flammen.
Das ist klasse.
LP0 is on fire. LP0 ist hier so ein Name für eine Gerätedatei. Line Printer 0, also halt ein zeilenweiser Drucker. Also halt ja, wie was man ja vielleicht so kennt aus den, was man vielleicht noch aus Arztpraxen und so kennt, halt wie ein Drucker halt so früher funktioniert hat als auch Anzeigegerät teilweise von einem Computer. So ein Drucker, wo halt das Papier von unten reingeschoben wird, wie in einer Schreibmaschine und wird dann halt zeilenweise bedruckt. Das ist ein Zeilendrucker. In Abgrenzung dazu einen Plotter, wo man ein Blatt einlegt und dann bewegt sich da der Druckkopf über das ganze Blatt hin Papier hinweg. Also ja, das ist ja eine Art von Gerätedatei, die es unter Unix gibt, die halt Drucker darstellt. LP0 dementsprechend halt natürlich, weil die Nummerierung, wie man es so kennt, bei 0 anfängt, ist dann eben der erste Drucker in der Reihenfolge. Und ja, diese Fehlermeldung ist ja so ein bisschen klischeehaft. Ich weiß gar nicht, hat sie tatsächlich mal gegeben? Es scheint vielleicht auch nur so ein Meme zu sein. Das ist einfach, wenn irgendwas passiert ist, aber der Druckertreiber hat keine genauere Fehlermeldung, dann ist offenbar das eine Standardformulierung. Die wird heutzutage nicht mehr gesehen, weil die Druckertreiber halt hinreichend kompetent sind, um tatsächliche detaillierte Fehler zu geben, anstatt einfach nur on fire.
Okay. Ist ja besser mal Alarm zu sagen, so Achtung, er könnte in Flammen stehen, wir wissen es aber nicht so genau.
Ja, das ist so eine Frage, wenn man Monitoring baut, alarmiert man lieber einmal zu viel oder einmal zu wenig. Ne? Das ist, dieses klassische Problem, genauso wie man irgendwelche Filter hat, die irgendwelche Dinge erkennen müssen, wie irgendwie Content-Filter und sowas, ne? Filtert man lieber ein paar Bilder zu viel weg oder zu wenig, weil irgendwie ganz exakt hundertprozentig filtern hat man, ist halt praktisch ausgeschlossen. Und ja, dann muss man sich ja entscheiden, welche Richtung man irgendwie die Flexibilität anbauen möchte. In meinem eigenen Sprachgebrauch hat es auch so ein bisschen Niederschlag gefunden in meinem Idiolekt, dass wann immer ich irgendwie als Beispiel in der Dokumentation oder im Programmcode irgendwo so eine Beispiel-Fehlermeldung zeigen will, dann ist mein Go-To immer Data Center on Fire.
Okay.
So ja. Alarm, Beschreibung, Data Center on Fire, Kritikalität, Medium oder sowas. Na gut, aber ich habe hier tatsächlich, den Artikel kann man sich mal durchlesen, den wir hier verlinkt haben, weil im Artikel ist dann auch beschrieben, es gab früher tatsächlich Drucker mit Heizelementen, also wo dann sowas wie Toner auf das Papier aufgebracht wurde und dann ist das Papier durch heiße Walzen durchgelaufen, damit dieser Toner sich dann mit dem Papier tatsächlich verbindet und da halt ein permanentes Druckergebnis eintritt. Wenn man das halt macht, hat man eventuell das Problem, wenn dann Papierstau eintritt und das Papier irgendwie zwischen den Walzen stecken bleibt und da wird halt weiter Hitze angewendet, dann könnte das halt dazu führen, dass tatsächlich da ein Feuer ausbricht. Und gerade bei so einem Lineprinter könnte das natürlich fatal sein, wenn der Lineprinter dann einfach munter weiter Papier nachfuttert, also halt einfach noch zundern das Feuer reinsteckt in einer konstanten Geschwindigkeit. Ich fühlte mich da in Vorbereitung an diese Szene aus Phantasia erinnert, wo Mickey als Zauberlehrling sich verdingt und dann da sich irgendwie gerne von einem Besen zum Leben erweckt, um sich irgendwie Wasser holen zu lassen und dann hört es nicht mehr auf und das ganze Gebäude flutet irgendwie und die Besen schaffen aber immer weiter Wasser heran. Das habe ich, ja gut, ist jetzt Wasser, nicht Feuer, aber trotzdem eine Parallele.
Da wollte ich dich jetzt fragen, erinnert dich das tatsächlich an Phantasia und nicht an Goethes Zauberlehrling?
Das sieht man mal. Die visuelle Komponente hilft dabei, es zu erinnern.
Aha, okay, gut.
Ja. Wir haben hier ein paar weitere Sachen auf der Liste. Wir sind weiterhin unterhalb der Wasserlinie und haben hier illegale Zahlen. Ist auch so eine Sache, die man sich mal klar machen muss, so wie die meisten Sachen hier auf der Liste. Ja, das ist hier verlinkt, einfach der Wikipedia-Artikel illegale Zahl. Man sieht hier als Beispiel, wenn man hier runterscrollt, die sogenannte Redefreiheitsflagge, Free Speech Flag. Und ja, die sieht irgendwie, ja, sie sieht so komisch aus, so ein bisschen irgendwie, als ob das so ein Farbenblinder irgendwie designt hat. Also einfach eine Flagge, man kennt ja so Flaggen, die einfach vertikale Streifen sind. Ne? Also wie zum Beispiel Belgien oder Frankreich oder sowas oder Italien haben halt einfach drei vertikale Streifen in bestimmten Farben. Und hier sind das fünf Streifen. Das erste ist so ein leuchtendes Grün, dann so ein ja, mattes Waldgrün, danach so ein ja, etwas ausgewaschenes Pink, ein auch so etwas ausgewaschenes Jeansblau vielleicht und dann... Ja, was ist das letzte irgendwie so?
Also ein schmutziges Violett irgendwie.
Ja, ne? Sehr, sehr schmutziges Violett. Und dann noch darunter plus C0. Was hier vor sich geht, ist, hier werden 16 Bytes an Daten dargestellt. Denn wir kennen ja klassischerweise Farben, werden dargestellt als drei Farbkomponenten, Rot, Grün und Blau, wenn man in so einem additiven System unterwegs ist wie hier. Und dann ist halt jeder Kanal klassischerweise 8 Bit, also halt ein Byte. Der die Leuchtkraft dieser entsprechenden Farbe angibt. Also halt, man hat zwischen 0 und 255 hat man 256 Stufen Rot zur Verfügung, 256 Stufen Grün und 256 Stufen Blau und damit dann insgesamt 256 hoch 3, also etwa 16,7 Millionen mögliche Farben, die dargestellt werden können. Das ist so die klassische Farbausbeute, die man auf einem normalen PC-Monitor oder Telefon und so weiter vorfindet. Und wenn man also 5 von diesen Farben hat, wie in diesem Fall hier nebeneinander, hat man also 15 Byte, die man damit darstellen kann. Und dieses plus C0 unten in der Ecke ist halt einfach die Hexadezimaldarstellung, also die Darstellung in der Basis 16 eines weiteren Bytes, sodass man 16 Bytes hat. Und die Sache ist natürlich, diese Farben sind jetzt nicht zufällig gewählt, die sind halt ganz spezifisch und stellen einen bestimmten kryptografischen Schlüssel dar, mit dem die Verschlüsselung von DVDs gebrochen werden kann. Also DVDs haben auch so eine relativ primitive Verschlüsselung für ihre Inhalte als Kopierschutzmaßnahme. Und das ist das sogenannte CSS, das Content Scrambling System. Und wenn man aber diesen Schlüssel kennt, der in dieser Redefreiheitsflagge mit eingebaut ist, dann kann man diese Verschlüsselung rückgängig machen und halt an die tatsächlichen Videodaten rankommen, um zum Beispiel eine Privatkopie anzulegen. Und da es hier dabei um die Umgehung eines Kopierschutzsystems geht, ist das je nach Rechtsrahmen, in dem Fall hier geht es natürlich um das US-Rechtssystem, ist das illegal, wird dann von den Gerichten eventuell geahndet. Während aber halt auf der anderen Seite argumentiert wurde, dass ja quasi diese Zahl zu sagen, die halt dieser kryptografische Schlüssel ist, Das sind halt einfach nur Bits und Bytes, und Bits und Bytes sind halt Zahlen. Wenn man diese Zahl einfach sagt, das ist doch eigentlich von der Redefreiheit gedeckt, und die wird doch in den USA besonders hochgehalten, würde man ja, hört man ja jederzeit irgendwie immer. Und in der Praxis ist es halt natürlich so, dass diese Redefreiheit trotzdem eingeschränkt werden kann, in dem Fall hier zum Beispiel durch das Urheberrecht oder halt durch entsprechende technische Schutzmaßnahmen, deren Umgehung mit Strafe bewährt ist. In dem Fall US-amerikanischen Recht, aber im deutschen Recht ja ebenfalls. Das führt dann hier zu einem anderen Artikel, den ich den Zusammenhang verlinkt habe. Welche Farbe haben deine Bits? Weil das so ein wiederkehrendes Motiv ist. Das ist auch schon, ist 20 Jahre alt dieses Jahr, vom 10. Juni 2004. Ein klassischer Artikel, wo es halt genau um diese Fragen geht. Also es gab dann halt irgendwann halt diese Erkenntnis, ja, es kann wie sowas wie illegale Zahlen geben. Okay, ja, mag sein. Und dann kamen halt bestimmte Nerds so auf die Idee, okay, also wenn jetzt, ich nehme jetzt mal für den Zweck der Argumentation, ne, also nehme ich jetzt mal an, okay, also vielleicht die Zahl 50 ist illegal aus irgendwelchen Gründen, ne, die ist urheberrechtlich geschützt oder markenrechtlich oder was auch immer. Man darf also nicht direkt 50 sagen, aber, oder man darf nicht direkt 50 irgendwo abspeichern. Das wäre dann irgendwie gegen das Gesetz, aber ich könnte ja jetzt einfach sagen, ich lege auf der ersten Festplatte die Zahl 27 ab und auf der zweiten Festplatte die Zahl 23. Und dann muss ich die ja nur zusammen addieren. Schachmatt. Und dann haben vielleicht auch diese Nerds halt so eine Vorstellung, dass dann die Juristen drauf gucken und sagen, ja, das ist ja tatsächlich nicht mehr wortwörtlich die illegale Zahl, also können wir nichts machen, wir müssen ihn leider laufen lassen. Und das ist tatsächlich nicht, wie Gerichte agieren, sondern Gerichte gehen dann halt im Zweifelsfall nach der Intention eines Gesetzes und würden halt sagen, ja, okay, also wenn die Zahl 50 illegal ist, dann ist auch das separate Aufwahlen von den Zahlen 27 und 23 illegal. Ne? Und natürlich, das sind jetzt nur zum Zweck der Diskussion kleine Stand-ins, diese tatsächlichen kryptografischen Zahlen sind halt dann deutlich größer, halt irgendwie in der Größenordnung von, wie gesagt, zum Beispiel 16 Bytes ist halt deutlich sperriger. Oder wenn es zum Beispiel darum geht zu sagen, man hätte vielleicht ein Buch, was verboten ist, und dann könnte man natürlich auch den Text in diesem Buch irgendwie als eine Zahl darstellen und dann irgendwie jede zweite Stelle irgendwie auf der einen Webseite veröffentlichen und jede andere Stelle auf der anderen Seite. Das ist natürlich dann dasselbe. Würde man genauso beim Vorgericht wahrscheinlich nicht durchkommen. Eventuell kann man, wenn der Richter nicht genug Technikkompetenz hat, könnte man den vielleicht damit verwirren, aber es ist keine gute Strategie.
Man muss halt wirklich sagen, dass das irgendwie schon ein bisschen sehr merkwürdig ist, oder? Ich meine, eine Zahl, du kannst ja stimmt vielleicht nicht ganz, aber du kannst ja relativ viele Zahlen auf fast beliebige Art und Weise irgendwie ableiten. Und es ist schon irgendwie ein merkwürdiges Konstrukt zu erklären, ja, das ist, diese Zahl irgendwie zu besitzen, ist jetzt illegal. Also du darfst jetzt keinen Zettel haben, auf dem die draufsteht, oder? Also es ist schon irgendwie ein sehr merkwürdiges Konzept.
Naja, es gab ja diesen ganz klassischen Fall mit den Exportbeschränkungen für Kryptographie. Haben wir das hier schon mal erwähnt? Wenn nicht, dann mache ich es jetzt.
Ja.
Ich glaube, wir hatten das irgendwann mal erwähnt, das Wassenaar-Abkommen und diese ganze Geschichte. Also, dass man Verschlüsselungssoftware aus den USA nicht exportieren konnte, wenn das halt tatsächlich starke Verschlüsselung war, weil das als quasi Waffentechnik oder Militärtechnik angesehen wurde. Und man hat dann irgendwann das Ganze dadurch umgangen, dass von einem starken Verschlüsselungssystem, das war halt in dem Fall PGP, hat man den kompletten Quellcode als Buch herausgebracht, und damit war es dann halt, war quasi nicht mehr eine Ware von der Kategorie Software und Militärtechnik, sondern es war halt eine Ware von der Kategorie Buch, und dementsprechend konnte das dann exportiert werden und wurde dann in Europa wieder eingetippt. Und damit war dann halt diese Software erfolgreich exportiert worden. Aber naja, daran zeigt sich das ja auch wieder so ein bisschen, dass in dem Moment, wo das halt nur als Zahlen auf einer Festplatte vorliegt, das halt von solchen Beschränkungen erfasst sein kann.
Ja, ich denke, wir sind uns da einig, dass das, dass die Gesetzeslage so ist und dass man das, dass es da sicher unterschiedliche Ansichten dazu gibt, aber dass der aktuelle Stand ist, trotzdem muss ich ja sagen, kann ich Leute verstehen, die von diesem Konzept irgendwie befremdet sind.
Ja. Ja, klar, ich glaube, so gut wie alle Techniker sind von dem Konzept befremdet. Also insbesondere auch wenn du so aus, wie ich, aus der Wissenschaftsecke kommst und sowieso eigentlich gewohnt bist, dass Ideen frei fließen und halt. Das sind ja auch nur Informationen.
Genau. Mhm.
Das ist dann wieder die Informatikersicht, die man dann dazu addiert. Ne? Wie eine Zahlenkolonne hat keinen strukturellen Unterschied versus irgendwie einem wissenschaftlichen Paper oder sowas. Ne? Warum soll man das jetzt irgendwie anders behandeln? Aber das ist halt nicht, wie das Rechtssystem funktioniert. Das funktioniert dann nach anderen Prämissen und Maximen.
Ja.
Ich habe hier eine weitere Sache unterhalb der Wasserlinie gesehen, die Kaltstartattacke. Worum es da geht, ist, wenn ich sowas wie eine Festplattenverschlüsselung habe, dann ist das ja, das ist ja eine gute Sache. Ich möchte ja zum Beispiel, wenn mein PC irgendwie aus ist und er wird mir geklaut, dann möchte ich ja nicht, dass meine privaten Daten oder wichtigen Firmendokumente oder sowas, die auf diesem Rechner abgespeichert sind, von dem Dieb ausgelesen werden können. Und dementsprechend würde ich meine Festplatte halt verschlüsseln und diese Verschlüsselung kann ich dann halt nur ja, quasi aufmachen und tatsächlich reingucken in die Daten oder die Daten verarbeiten, bearbeiten, ändern und so weiter, die auf der Festplatte sind, wenn ich zum Beispiel mein Passwort eingegeben habe und dieses Passwort ist dann eben halt auch der, daraus leitet sich dann der Schlüssel ab für diese, um die Festplatte zu entschlüsseln. Nun ist natürlich die Sache, wenn ich das halt mache, ich starte meinen PC, ich gebe mein Passwort ein und dieser Schlüssel wird dann also abgeleitet, muss der ja im Arbeitsspeicher abgelegt werden. Das ist an und für sich auch keine schlimme Sache, weil sobald ich halt den Rechner ausmache, ist ja, sind die Daten im Arbeitsspeicher weg. Das ist halt so die normale Annahme. Und dementsprechend würde man dann als Angreifer, wenn man das Passwort nicht kennt, nicht an diese Daten rankommen, die hinter der Verschlüsselung liegen, die da verschlüsselt abgespeichert sind. Was nun aber tatsächlich eintritt, ist ja, dass ein Arbeitsspeicher ein physikalisches System ist, das nicht unbedingt seinen perfekten Theorien folgt. Sondern wenn man den PC ausmacht und dieser Arbeitsspeicher wurde dann in dem Moment nicht angefasst weiter, also da wurden keine weiteren Manipulationen drauf vorgenommen, dann kann es eventuell sein, dass da noch so quasi wie so ein Geisterabbild von dem Schlüssel zu sehen ist. Also vielleicht anstatt von Nullen und Einsen sind das vielleicht 0,2 und 0,8. ja. Und das kann man vielleicht nicht zuverlässig auslesen, aber man kann es irgendwie, man kann wie noch zumindest einen Schatten davon sehen, so einen vagen Umriss von dem Schlüssel. Und wenn man irgendwie diesen vagen Umriss rausbekommt, dann könnte das zumindest schon mal die Suche nach dem tatsächlichen Schlüssel deutlich vereinfachen, wenn man da vielleicht irgendwie nur noch ein paar Stellen hat, die man raten muss und nicht mehr alle, meinetwegen sowas wie 128 Bits muss man nicht mehr raten, sondern nur noch 10 Bits dann und die anderen 118 kennt man schon, dann wäre das natürlich eine Möglichkeit, da irgendwie an den Schlüssel ranzukommen, auch ohne Kooperation des eigentlichen Eigentümers der Daten oder Besitzers der Daten. Und das kann auch tatsächlich so weit gehen. Ich habe das gehört, ich weiß nicht, ob es auch nur so eine urbane Legende ist oder tatsächlich passiert ist, dass in bestimmten Fällen Strafverfolgungsbehörden zu Hausdurchsuchungen aufgeschlagen sind oder vielleicht auch zu Durchsuchungen von Rechenzentren und haben dann die Computer, die da stehen, in beziehungsweise die Arbeitsspeichermodule mit flüssigem Stickstoff übergossen, um sie einzufrieren, weil dann in dem Moment halt auch diese elektrischen Muster quasi erstarren innerhalb dieses RAMs und das dann forensisch ausgelesen werden kann, was da für Bits gesetzt waren, um dann damit an diese in diesem eigentlich flüchtigen Speicher abgelegten Schlüssel ranzukommen und dann die tatsächlichen Daten auf den Festplatten zu entschlüsseln. Was ich auf jeden Fall schon mal irgendwo gesehen hatte, war so Hausdurchsuchungen, wo die Polizei dann mit der USV angerückt ist, also einer unterbrechungsfreien Stromversorgung, also vielleicht als einfachsten kann man sich vorstellen, ein Dieselaggregat, wo halt dann aus dem Generator Strom rausfällt, während das Dieselaggregat da am rotieren ist.
Ja, oder eine fette
und,
Batterie.
Dann ja. Werkzeug. Oder halt eine fette Batterie, ne? Und dann halt Werkzeug zum Kabel spleißen, also dass die halt an das Stromkabel rangehen von dem laufenden Rechner und dann da mit einem Kabelspleißwerkzeug, während da der Strom durchläuft, ein neues Kabel von der Seite ran montieren, um das dann auf diese USV umzuschalten, ohne dass der Rechner zwischendurch ausgeht. Dann natürlich, in dem Moment, wo der Rechner weiterläuft, bleibt halt auch der Schlüssel für die Festplatte im Arbeitsspeicher erhalten. Und man kann dann halt auch die forensischen Methoden dann zum späteren Zeitpunkt einsetzen, wie zum Beispiel das Übergießen mit flüssigem Stickstoff, um es dann forensisch abzutasten. Das ist eine sogenannte Kaltstartattacke, also ein sehr handfester Seitenkanalangriff.
Mhm, okay.
Wo ist jetzt dein
Notizpunkt? Ja, ich hab gerade festgestellt, dass ich die Notizen falsch gelesen habe und habe den Link wieder dahin verfrachtet, wohin gehört, nämlich hoch zu den illegalen Zahlen. Das ist ein Podcast, den ich zufällig heute auch gehört habe, aus der Reihe Economics of Everyday Things. Da geht es um Lizenzstreitigkeiten um das Lied Happy Birthday to You. Also Leute, die der englischen Sprache mächtig sind, können da gerne mal dem Link folgen. Das geht irgendwie eine Viertelstunde. Und das ist auch sowas, wo ich glaube Warner war das, die jahrzehntelang Urheberrechtsansprüche auf eines der berühmtesten oder bekanntesten Lieder der Welt angemeldet haben. Was dann am Ende sich zerschlagen hat. Einfach nur dadurch, dass es mal jemand durchgeforscht hat.
Naja gut, also nur weil etwas irgendwie berühmt ist, heißt es halt eben auch noch nicht, dass es nicht von Urheberrecht frei ist.
Ja, das ist
also
richtig.
Gerade was so Filmszenen angeht aus den 90ern oder 2000ern oder sowas, das gibt es ja zuhauf. Ikonische Filmszenen, die natürlich vom Urheberrecht weiterhin betroffen sind, weil das halt 70 Jahre nach Erstveröffentlichung ist für derartige Werke mit vielen Autoren.
Ja.
Aber gut. Wir sind hier in der Mitte des Eisbergs angekommen. Das ist, wo wir auch letztes Mal stehen geblieben waren. Also wir werden tatsächlich dann, glaube ich, noch, da hatten wir es auch schon bis zur Unterseite geschafft, wir werden noch einen weiten Schritt weitergehen. Aber es ist auf jeden Fall noch viel mehr, was wir hier rausgreifen können zu gegebener Zeit. In der Mitte des Eisbergs habe ich hier 42.zip. Das ist natürlich besonders tragisch, dass wir das in der Folge 42 nicht gemacht haben.
Stimmt eigentlich, ja. Okay.
Da geht es um Datenkompression. Datenkompression hatten wir auch schon mal besprochen in der Folge 25. Hatten wir über Datenkompression geredet. Und ja, da ist ja die Idee, ich möchte irgendwie eine Datei durchs Netz schicken oder vielleicht irgendwie auch mehrere Dateien möchte ich durchs Netz schicken oder auch ablegen und sowas. Und ich möchte nicht mehr Speicherplatz oder Netzwerkbandbreite verbrauchen, als unbedingt notwendig ist. Und eventuell ist ja, kann man aus den Daten, die man hier hat, noch ein bisschen was rausquetschen durch bestimmte Kompressionsschemata. Wenn ich irgendwie eine Videodatei habe, dann werde ich vielleicht feststellen, dass die meisten Einzelbilder, die in diesem Video vorkommen, insbesondere in der Reihenfolge, in der sie auftreten, zueinander relativ ähnlich sind. Wenn ich irgendwie eine Aufnahme von einer Landschaft habe, wo irgendwie die Blätter sich so ein bisschen bewegen, die Baumstämme sind zwar immer noch dieselben. Das heißt, ich kann dann da irgendwie eine passende Kompression anwenden, um diese Redundanz auszunutzen, die in den Daten drin steckt, um das Ganze kompakter darzustellen. Denn wenn ich den Baumstamm einmal habe, brauche ich ihn nicht ein zweites Mal nochmal in den Daten drin haben, sondern ich muss nur quasi irgendwie einen Verweis darauf haben, dass diese Daten wiederverwendet werden können oder wie auch immer das entsprechende Codierungsschema aussieht am Ende. Das ist die Idee bei Kompression. Und 42.zip trägt das Ganze so ein bisschen auf die Spitze. Das ist ein Archiv, halt eine ZIP-Datei, also in diesem Format ZIP, was man ja sicherlich fast jeder schon mal irgendwo gesehen haben wird. Das ist eigentlich so, dass klassische Format, was alle Leute kennen, für irgendwie, ich will mehrere Dateien in eine Datei zusammenkloppen und gleich noch ein bisschen kompakter machen, vielleicht um das als E-Mail zu versenden oder was auch immer. Und diese 42.zip heißt so, weil sie gepackt nur 42 Kilobyte groß ist. Beim Entpacken wächst das Datenvolumen allerdings um das 100 Milliardenfache auf 4 Petabyte. Dementsprechend ist dieses 42-SIP hier, wenn man den Wikipedia-Artikel sich dazu anguckt, ist der Artikelname Archivbombe.
Ich muss dich leider korrigieren.
Das ist die Dose Würmer, ne? Man macht das halt. Ja, bitte?
Muss ich leider korrigieren. Du hast es hier auch richtig geschrieben. Es steht hier PB-Byte.
Ja, hatte ich gerade Petabyte gesagt im Voice-Over, ja. Nee, in Petabyte sind es 4,5, ist ein 4 PB-Byte ziemlich glatt. Aber genau, auf jeden Fall deutlich größer als die 42 KB-Byte, die es mal eingepackt hat. Und dementsprechend, ja, was hier eigentlich passiert ist, man hat hier irgendwie in diesem 42-SIP ist eine Datei drinne ganz unten, die ist 4 GB groß, aber enthält nur Nullen. Komprimiert dadurch sehr gut, wenn man, ja, man kann sich das halt vorstellen, wir hatten in der Kompressionsfolge so als einfachstes Schema besprochen, Run-Length-Encoding, ja. Dass man eine Folge von gleichen Zeichen einfach ersetzen kann durch eine Beschreibung von der Form halt so und so oft dieses Zeichen. Und in dem Fall kann man quasi eine 4,3 Gigabyte große Datei halt ersetzen durch einen winzig kleinen Klebezettel, wo drauf steht 4,2 Milliarden Nullen. Oder genau zu sein 4.294.967.295. Und es ist dann aber nicht nur das, weil dann wäre halt dieses Archiv, würde halt sich entpacken in 4,3 Gigabyte, wenn das nur diese Datei wäre, sondern dann hat man die Archive page.zip, nämlich page 0 bis page f, also halt hier hexadezimal durchnummeriert. Es gibt davon 16 Stück. Die enthalten jeweils von diesen Dateien, ich glaube 16 Kopien. Damit sind das dann, nee, sogar 17 Kopien. Dementsprechend sind das dann 68 Gigabyte. Dann gibt es Ich bin gerade verwundert, warum das hier 68 Gigabyte sagt. Das müsste doch eigentlich 64 sein. Ach so, das ist, weil das wieder Gigabyte ist und nicht Gibibyte. Okay, ja, doch. Okay, also es sind 64 Gibibyte von den 16 Dateien, die alle halt nur Nullen enthalten. Und das sind dann die Pages, die sind dann halt nochmal in einer ähnlichen Runde komprimiert in Doc 0.zip bis Doc f.zip. Das sind wir dann schon bei 256 Dateien insgesamt. Dann gibt es dann wiederum eine Ebene drüber, Chapter 0 bis Chapter f.zip, die jeweils diese 256 Dateien enthalten, also insgesamt 4096 Dateien. Und so geht das dann noch ein paar Ebenen weiter, sodass dann insgesamt in diesen 42.zip 1 Million Dateien drin sind, die halt ja alle relativ uninteressant sind, sondern halt nur diese Datei voller Nullen enthalten. Diese 42-SIP ist, glaube ich, konzipiert worden, also abgesehen von Kuriosität, ist das zumindest die Variante, wie ich es diskutiert gesehen habe, als Angriff auf Virenscanner. Weil was Virenscanner natürlich machen, wenn sie irgendwie die sind halt dafür da, irgendwelche Daten, die durch das System durchlaufen, zu prüfen, ob da nicht irgendwie Viren drin sind. Wenn man zum Beispiel eine Archivdatei vor die Finger bekommt als Virenscanner, ist halt auch dementsprechend der Impuls, wir gucken mal rein, was da drin ist. Und wenn das halt dann 42.zip ist, heißt das, das Ding hat dann, dieser VNSCAN hat dann 4,5 Petabyte Daten durchzulesen oder halt 4 PB. Das dauert eine Weile. Also selbst wenn man irgendwie ein Gigabyte pro Sekunde durchfrühstücken kann, als sehr effizienter, mit einem sehr effizienten Prozessor und sehr effizienten Programm, sind das halt trotzdem noch Millionen von Gigabytes und dementsprechend, ja, Millionen von Sekunden sind zumindest so mehrere Dutzend Tage, die das irgendwie dauern würde. Das ist natürlich sperrig. Das führt, glaube ich, auch dazu, dass diese 42.zip von Virenscannern einfach an sich schon als Virus erkannt wird. Einfach damit das Ding überhaupt nicht erst auf die Idee kommt, das auszupacken.
Sozusagen eine illegale Zahl, was?
Ja, sowas in der Art. Mhm. Ne? Hier steht auch noch, diese Art von Archivpumpen kann entgegengewirkt werden, indem die Antivirensoftware eingehende Archive nur bis zu einer bestimmten Tiefe überprüft. Gut, dann könnte man natürlich fragen, was dann die Konsequenz ist, wenn dann eben ein Archiv gesehen wird, was mehr als diese Anzahl von Ebenen enthält. Ich meine, in dem Fall sind das jetzt hier 6 verschiedene Ebenen, die da durchlaufen werden, also 6-mal hintereinander gezippt. Man könnte jetzt also vielleicht irgendwie sagen, 6 ZIP-Ebenen sind zu viel, wobei gut 5 ZIP-Ebenen würden wahrscheinlich auch schon ausreichen oder wahrscheinlich auch schon 4. Aber 4 ZIP-Ebenen ist auch schon wieder diese Größenordnung, wo ich so denke, das kriegen durchschnittliche Benutzer auch organisch hin. Und das wäre ja irgendwie auch nicht im Interesse der Nutzer, wenn dann halt irgendwie, wenn man das ZIP-Archiv zum x-ten Mal nochmal in den ZIP-Archiv einpaukt, um dann noch andere Sachen dazu zu tun. Ne? Vielleicht ist es einfach ein Nutzer, der nicht weiß, dass man zu einem ZIP-Archiv noch weitere Dateien hinzufügen kann und der dann irgendwie denkt, wenn ich halt noch was anderes dazu packen will, muss ich halt das nochmal in ein äußeres Archiv einwickeln, quasi wie das klassische Problem. Ich habe hier einen Brief, irgendwie habe den Umschlag schon zugeklebt und dann stelle ich fest, ich muss noch was anderes dazu tun, dann mache ich halt einen größeren Umschlag und packe den anderen Zettel noch dazu. So könnte man ja auch sich vorstellen, dass dann der Benutzer halt immer weiter die ZIPs ineinander verschachtelt, bis dann der Virenscanner auch mal einschreitet und sagt, so nicht, Freundchen.
Das ist eine interessante Frage, ne? Weiß ich nicht. Also es gibt bestimmt Zwecke, wo das sinnvoll für ist, nochmal irgendwie mehrere ZIPs nochmal in den extra Container zu packen, aber naja.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht dann so eine Grenze gibt, quasi wie viele Daten maximal rauskommen dürfen. Also dass dann gesagt wird, wenn ich hier ein Archiv habe, was ein Megabyte groß ist und es kommt mehr als ein Gigabyte Daten raus, dann ist das halt dubios.
Ja.
Und an sich dann halt schon ein Grund, an der Stelle abzubrechen. Könnte man auch machen.
Ja, ist natürlich auch wieder das klassische Ding mit, ja, warum kann ich denn, wenn ich das hier einmal gezippt habe, dann kann ich das ja nochmal zippen, dann wird es ja noch kleiner. Aber nee,
ja, das, so funktioniert es ja nicht. Funktioniert leider nicht. Das ist halt so, wie wenn ich sage, ich habe hier zum Beispiel, für wenn ich ins Schwimmen gehe, in die Schwimmhalle, habe ich hier so ein Mikrofaserhandtuch, weil das halt so richtig schön kompakt zusammengerollt werden kann und trotzdem halt irgendwie relativ viel Wasser aufnehmen kann, trotz allem. Und die Sache ist, das kann ich ja tatsächlich relativ kompakt zusammenrollen. Also wenn ich halt weiß, was ich tue, wenn ich es nicht einfach nur zusammenknülle, sondern ich lege das halt auch nicht zusammen und roll es dann am Ende einmal, dann ist das halt wirklich, also dafür, dass das irgendwie 2 Meter mal 80 Zentimeter eigentlich ausgepackt groß ist, ist es halt bestürzend klein. Ja, die waren
erstaunlich klein,
ja. Ja, aber die Sache ist natürlich, wenn ich das einmal gemacht habe, dann wäre jetzt ja quasi die Logik, ich kann es jetzt einfach nochmal zusammenfalten und zusammenrollen, dann wird es noch kleiner. Oh, und das ist eine Sache, die unsere physikalische Welt leider nicht bereithält.
Okay.
Eine andere Sache, die ebenfalls so eine Komprimierung enthält, ist PDFs. Und eine Sache, die man mit dem machen könnte, ist Drucken. Es sei denn, es ist dienstags und man ist in OpenOffice unterwegs. Das ist ein absolut legendärer Fehlerbericht. Wir hatten in der Folge 42 die 500 Meilen E-Mail, wo ein Benutzer angekommen ist und meinte, ich kann E-Mail nicht weiter als 500 Meilen verschicken. Und die erste Reaktion vom Administrator war dann halt natürlich, nee, so funktioniert das nicht. Das ist nicht wie mit der Post, irgendwie mit verschiedenen Arten von Porto. Aber und so war das dann hier auch so, das kann doch gar nicht sein. Irgendwie OpenOffice kann dienstags nicht drucken. Also montags und mittwochs bis sonntags funktioniert alles, aber dienstags geht das Drucken einfach nicht. Und das hat dann, ich weiß nicht, ob es dann irgendwie eine Weile gedauert hat, bis man den Nutzer erstmal ernst genommen hat, aber der Grund wurde dann tatsächlich gefunden. Und das ist wieder so eine Konsequenz von der Unix-Philosophie, ja, was wir in Folge 6 besprochen hatten und in Folge 60 war es wieder angeklungen. Also, dass man viele einzelne Programme hat, die miteinander kooperieren, um eine Gesamtausgabe zu erfüllen. Und in dem Fall ist es so, wenn OpenOffice halt was drucken will, dann hat es eine PostScript-Datei erstellt und hat diese Datei dann an LPR weitergereicht. Also hat dann halt so eine PostScript-Datei geschrieben, hat dann das Programm LPR aufgerufen, diese Datei übergeben. LPR, wir hatten eben gerade schon LP0 als irgendwie den ersten Line-Printer und LPR ist das Programm, womit man Dateien auf den Drucker schiebt. Also ja, der Line-Print wahrscheinlich einfach, keine Ahnung. Und zumindest halt, wie das in der Unix klassischerweise ist. wo man das halt von der Kommandozeile auch irgendwie drucken können möchte und so. Da wurde diese PostScript-Datei reingegeben. Das Programm LPA an sich nun kann verschiedene Formate von Dateien drucken. Das kann zum Beispiel halt auch PDFs nehmen direkt. Oder halt einfach diese PostScript-Dateien oder vielleicht auch andere Sachen. Und dementsprechend, wenn das Programm LPA also startet, kriegt Daten vorgesetzt, denkt sich LPA, was ist denn das eigentlich, was ich da bekommen habe? Könnte jetzt halt versuchen, selber einen Kaffeesatz zu lesen, aber die Entwickler von LPA waren ja klug und dachten, dafür gibt es ja bereits was unter Unix, und zwar das Programm File. Das Programm File, dem kann man eine Datei vorsetzen oder auch mehrere Dateien und dann versucht das Ding rauszubekommen, was das eigentlich für eine Datei ist. Also was für ein Format und eventuell irgendwie grundsätzliche Informationen über das Format irgendwie rauszubekommen. Also wenn ich kann ja mal hier probieren, wenn ich hier diese CSV-Datei, die ich gerade hier vor mir habe, wo unsere ganzen Episoden drin stehen, damit ich hier immer klug sagen kann, welche Nummer welche Folge ist, wenn ich das hier reinwerfe, dann sagt er hier halt CSV Unicode Text UTF-8 Text. Also hat er irgendwie verstanden, das ist irgendwie UTF-8 encodierter Text, der tatsächlich CSV enthält. Und das ist auch wenn er nicht weiß, welche Datei das tatsächlich ist. Also wenn ich eben das nur als Text reingebe und nicht die Datei, die schon .csv heißt, versteht das trotzdem. Also das ist auch einigermaßen resilient, was das angeht. Ich kann auch immer versuchen, wenn ich mal hier in einen Ordner mit Bildern gehe, so ein paar Thumbnails von meinem YouTube-Kanal, und ich nehme mal eins von diesen Bildern hier, dann sagt er mir hier PNG Bilddaten, 1280 x 720 Pixel, 8 Bit pro Farbe RGB. Also man sieht ja, es kriegt so ein paar grundsätzliche Fakten über dieses Dateiformat raus. Und das ist auch das, was LPR halt haben wollte. Also LPR fragt halt, was ist hier diese Datei? Und dann sagt File hoffentlich PostScript, was es ja tatsächlich ist. Das Problem ist dann, am Ende war das halt kein Problem in OpenOffice, denn das hat ja diese ganze Aufgabe nur delegiert an LPA. Es war auch kein Problem in LPA, weil LPA hat ja auch nur die Aufgabe an File delegiert. Es war ein Problem in File, dass PostScript-Dateien nicht als solche erkannt wurden am Dienstag, weil nämlich OpenOffice oben in die Datei so einen Kommentar reingeschrieben hat, wann die Datei erstellt wurde. Und da stand halt auch der Wochentag mit drin, so als drei Buchstabenkürzel, in dem Fall halt TUE wie Tuesday. Und die Präsenz dieser drei Buchstaben hat dann dazu geführt, dass File plötzlich das als ein anderes Dateiformat erkannt hat. Also da war dann eine Regel, die eine stärkere Priorität hatte, die dann dazu geführt hat, dass es dann erkannt wurde als, ja, keine Ahnung, ein Spielstand von Command & Conquer. Ich weiß nicht, was für ein Format das war. Auf jeden Fall keins, womit LPA was anfangen konnte. Und dementsprechend war dann halt einfach, sagt LPA einfach, ja, das geht nicht. Und OpenOffice sagt halt, ja, weiß nicht, LPA wollte nicht, keine Ahnung.
Das ist wirklich klasse.
Aber ja, das ist so eine Räuberpistole, das überhaupt erstmal nachzuverfolgen.
Ja, ich meine, gut, also hier in dem Bug-Report ist es eigentlich ganz schön aufgelistet oben in dem File. Da kann man einfach sich das PostScript-File ausgeben lassen und einfach das Tuesday oder TUE zu irgendwas anderem ändern und dann geht's wieder. Ist halt echt super.
Genau. Genau, absolut magisch. Wir haben ja noch eine Sache von der Unterseite des Eisbergs, die du hier gesehen hattest. So ein einziges Zitat, was hier rausgegriffen wurde. You fool, you absolute, unmitigated, unadulterated, complete and utter fool. Ich habe das hier mal übersetzt in Vorbereitung, damit wir das hier auf Deutsch wiedergeben können. Du Narr, du absoluter, unverfälschter, unverdorbener, vollständiger und vollkommener Narr. Worum es da geht, das ist ein Gruß an wer auch immer das war, der hier auf das GPG-Keyserver-Netzwerk einen Key-Pair-Spam-Angriff vorgenommen hat. Das waren jetzt sehr viele Fremdwörter, was ist da los? Also verlinkt ist halt eine Manöverkritik quasi dazu, so ein Postmortem, wo erklärt wurde, was passiert war. Es gab einen Angriff auf das GPG-Keyserver-Netzwerk. GPG hatten wir vorhin PGP erwähnt bei der Exportrestriktionssache. GPG ist eine Implementierung von PGP, ein Kryptosystem zur Verschlüsselung und Signierung von Nachrichten, klassischerweise E-Mails und aber auch andere Daten, die irgendwie mit, ja, so im weitesten Sinne kann man die mit Benutzeridentitäten in Zusammenhang bringen, die E-Mail-Adressen haben. GPG hatten wir auch schon mal in Folge 48 erwähnt, bei dem Thema Vertrauen, weil das auch so eine Struktur ist, um wie man verschiedene kryptografische Schlüssel in Beziehung zueinander setzen kann, dadurch, dass sie sich gegenseitig vertrauen und so ein Netzwerk des Vertrauens aufbauen. Und damit dieses Netzwerk funktioniert, müssen diese GPG-Schlüssel irgendwie öffentlich verfügbar sein, damit man dann halt zum Beispiel als jemand, der sagen möchte, ich vertraue diesem Schlüssel da drüben, kann man seine eigene Signatur ranhängen an den Schlüssel mit einem entsprechenden dokumentierten Vertrauenslevel und das kann man dann auf so einem Key-Server hochladen, ja, also ein Server, auf dem Schlüssel angeboten werden oder die dazugehörigen Signaturen halt. Und dann kann man dann halt zum Beispiel an so einen Key-Server die Anfrage stellen, gib mir mal den Schlüssel mit der folgenden ID, wenn man schon die konkrete ID weiß. Man könnte aber eventuell einfach fragen, gib mir einen gib mir alle Schlüssel, die zu der Adresse, was auch immer passen. Also es ist eine bestimmte E-Mail-Adresse, das könnte man jetzt sagen, bob@example.com. Und man würde dann halt davon ausgehen, wenn man da jetzt einen Schlüssel findet, dann ist das wahrscheinlich der Bob gehört. Und dann könnte man sich halt noch die Signaturen angucken, um dann irgendwie eine Plausibilität darüber zu erlangen, wenn man das sieht, irgendwie Bob ist auch irgendwie, arbeitet mit Alice zusammen und Alice hat auch ihre Signatur an den Schlüssel von Bob dran, könnte man halt eine Vorstellung entwickeln, dass das vielleicht der legitime Schlüssel von Bob ist. Und wenn man Bob irgendwelche Nachrichten senden will, könnte man diesen Schlüssel zur Verschlüsselung nutzen, damit das Ganze privat bleibt. Und das Problem an der Sache ist, dass halt diese Key-Server keine wirkliche Handhabe haben, diese Benutzer-IDs, also diese E-Mail-Adressen, die da an den Schlüsseln dranhängen, zu überprüfen. Und dementsprechend hatte da jemand einen Angriff gestartet und hatte dann von bestimmten prominenten Personen, zum Beispiel auch Linus Torvalds, gesagt, ich lade einfach mal 1000 Schlüssel hoch, die alle behaupten, der Schlüssel von Linus zu sein. Und die sind dann halt auch signiert mit 1000 anderen Schlüsseln, die alle behaupten, irgendwie die Namen von bekannten Kernel-Entwicklern zu sein, sodass das Ganze auch irgendwie plausibel aussehen würde. Und wenn man dann halt hingeht und fragt, irgendwie den Key-Server, gib mir mal den Key von Linus Torvalds, dann kriegt man halt 1000 Möglichkeiten. Und dann ist halt die Frage, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Mhm. Also damit war natürlich auch diese Key-Server komplett überfordert, dass die halt plötzlich mit riesigen Datenmengen konfrontiert waren an Schlüsseln, die da halt hingespammt wurden. Und im Prinzip wurde dieses ganze Konzept von Key-Server-Netzwerken dadurch zum substanziellen Teil ruiniert. Und dementsprechend hat halt da der Autor dieser Manöverkritik halt auch nicht mit Kritik an dem, wer auch immer das war, gespart. Also selbst wenn es darum ging, halt irgendwie Sicherheitsprobleme aufzuzeigen, quasi wurde da halt kritisiert, es hätte eine taktvollere Methode gegeben, als es halt gleich auf die Art und Weise spektakulär zu ruinieren.
Ja, das ist wohl wahr.
Aber ja. Das ist eine Sache, mit der man im Zweifelsfall immer rechnen muss, wenn man einen Angriffswinkel in seinem Protokoll drin hat. Womit man auf jeden Fall auch rechnen muss, ist, dass in 3 Wochen die nächste Folge kommt. Und dann werden wir über keine Iceberg-Sachen reden. Das werden wir uns vielleicht aufheben für Folge 84 oder so. Aber die nächste Folge taucht in 3 Wochen auf. Damit könnt ihr rechnen.
Genau. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
Ich weiß gar nicht, gibt es diese XKCD-Comics, gibt es die nicht auch auf Deutsch übersetzt? Ja, das genau. Hätten wir vielleicht mal rausfinden können, ob wir eine deutsche Version von XKCD. Ja. Ah, wie finde ich jetzt hier? Mach mal kurz Pause. Ich werde mal gucken, ob ich das finden kann.
Ja, ja, alles gut.
Ah. Zu früh zu Ende und das, was danach kommt, wird dann wieder als Code in SQL interpretiert. Ach Gott, das ist ja auch schon von vor ewigen Zeiten.
Was, Little Bobby Tables jetzt?
Nee, der xkcd.de. Deswegen ist das, kann man nicht ordentlich finden hier. Oder, Moment, kann ich hier... Ah, ich kann hier doch... Nee, leider nicht. Gut. Dann streichen wir das mal weg.